Bewusstlosigkeit ganz plötzlich ist das wichtigste Symptom eines AV-Blocks. Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Es gibt gar nicht wenige Menschen, die haben einen AV-Block und merken gar nichts. So ein AV-Block in höherem Alter, insbesondere bei Erkrankungen wie Bluthochdruck oder koronare Herzerkrankung, ist meistens Ausdruck davon, dass eine Leitung ab und zu mal einen Wackelkontakt hat oder halt nicht mehr leitet. Das ist dann meistens eher ein Hinweis, dass es was Krankhaftes ist, was unbedingt mit einem Schrittmacher versorgt werden muss.
Impuls, der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impuls. Unser Herz ist der Taktgeber unseres Lebens. Ein fein austariertes Kontrollsystem im Herzen sorgt dann dafür, dass die elektrischen Impulse, die den Herzmuskel zu seiner Pumparbeit antreiben, auch koordiniert ablaufen. Doch, wie es so ist, manchmal kommt es zu Ausfällen und Blockaden in diesem Kontrollsystem. Ein solches Problem liegt zum Beispiel bei einem sogenannten AV-Block vor. Was genau ist ein AV-Block und welche Folgen entstehen dadurch? Das erläutert in dieser Episode Privatdozent Dr. Carsten Israel. Er ist Chefarzt am Evangelischen Klinikum Bethel und Experte für Herzrhythmusstörungen, vor allem für solche, bei denen es dann Unterstützung durch einen Herzschrittmacher bedarf. Außerdem ist er Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Herzstiftung. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin der Herzstiftung. Ja, Dr. Israel, sehr schön, dass wir heute dieses Gespräch zusammenführen können. Ich begrüße Sie ganz herzlich.
Ja, freut mich sehr. Bin gespannt, was Sie zu Fragen zu stellen haben.
Dann schießen wir auch gleich los. Vielleicht können Sie unseren Zuhörern und Zuhörerinnen zunächst einmal erklären, was denn genau ein AV-Block ist. Was verbirgt sich dahinter?
Ja, eigentlich sehr interessante Frage. Das menschliche Herz, das arbeitet elektrisch und zwar vollautomatisch mit einem Puls, der, was weiß ich, in Ruhe bei 60 ist und nachts beim Schlafen bei 45 und unter Belastung auch mal 180. Das macht das Herz komplett elektrisch alleine und zwar im Vorhof bildet sich der elektrische Herzrhythmus, wird dann weitergeleitet über eine zentrale Schaltstelle, den sogenannten AV-Knoten, und auf die beiden Herzkammern geleitet. Das ist eine gute Idee, weil es gibt auch manchmal Unfug im Vorhof, zum Beispiel Vorhofflimmern, wo der Vorhof dann elektrisch so bei 300 bis 600 vor sich hin flimmert. Wenn das unkontrolliert auf die Herzkammern weitergeleitet würde, wäre der Mensch bei Vorhofflimmern sofort in Kammerflimmern übergetreten und tot. Also von der AV-Knoten ist eine gute Struktur, der verlangsamt und bremst vor allen Dingen schnelle Rhythmusstörungen aus dem Vorhöfen aus. Und wenn er gesund ist, ist das wunderbar. Wenn er krank ist, dann bremst er aber zu viel aus und dann kommen unter Umständen auch nicht mehr die normalen Herzschläge 1:1 vom Vorhof auf die Kammer runtergeleitet, sondern halt weniger. Und das kann Probleme machen.
Wie macht sich denn diese Probleme, dieser AV-Block dann bei der Betroffenen bemerkbar? Gibt es da bestimmte Symptome, auf die Menschen aufmerksam werden sollen und dann vielleicht denken, okay, ich gehe vielleicht besser doch zum Arzt und lasse das klären?
Ja, es gibt ein paar ganz typische Sachen. Nummer eins, wenn der Puls immer normal weitergeleitet wird und dann, das gibt's witzigerweise, auf einmal 8, 9, 10 Schläge nicht übergeleitet werden, dann hat man einen Puls von 70 und auf einmal einen Herzstillstand. Da wird man praktisch immer bewusstlos bei. Wenn man auf den Boden fällt, ist es in der Regel so, dass sich das Ganze wieder erholt hat. Der Körper hat mit Stresshormonen gegengearbeitet und dann hat man wieder einen normalen Puls. Also wenn man bewusstlos wird, kurze Zeit, 20 Sekunden oder sowas, dann die Augen aufschlägt und eigentlich wieder voll bei sich ist und gar nicht weiß, warum liege ich denn auf dem Boden. Das ist eine typische sogenannte Synkope und eine der wichtigsten Ursachen dafür ist ein AV-Block, der nur ab und zu auftritt. Daneben gibt es natürlich auch kürzere Pausen, also 3, 4 Sekunden, da wird einem schwindelig oder schwarz vor Augen. Auch das ist typischerweise dann, kann durch einen AV-Block verursacht sein, ohne dass man bewusstlos wird. Und dann gibt es Menschen, da ist der AV-Knoten komplett kaputt und leidet gar nichts mehr. In der Regel, die allermeisten Menschen haben freundlicherweise dann einen Ersatzrhythmus, der ist aber langsamer als der normale Rhythmus. Und das merkt man vor allen Dingen daran, dass man sich nicht mehr so gut belasten kann. Also auf einmal kommt man die Treppe nicht mehr hoch, kann auch kein Fahrrad mehr fahren. Oder schlimmstenfalls muss man sich im Wesentlichen hinlegen, hinsetzen, weil schon leichtes Gehen einem Schwindel verursacht oder Luftnot verursacht. Das sind so die Klassen. Also zusammengefasst, Bewusstlosigkeit ganz plötzlich ist das wichtigste Symptom eines AV-Blocks. kurz davor schwarz werden vor Augen, Schwindel, Attacken, die plötzlich auch wieder weg sind und Luftnot unter Belastung. Eventuell merkt man auch, Mensch, der Puls, der ist irgendwie langsamer, als er früher war.
Den kann man dann, wenn man so merkt, das ist irgendwie anders, auch notfalls dann selbst sich mal messen und merken, ups, der ist viel zu langsam.
Genau, das ist noch ein wichtiger Punkt. Es gibt gar nicht wenige Menschen, die haben einen AV-Block und merken gar nichts. Aber dadurch, dass sie zum Beispiel zu Hause den Blutdruck messen, kommen die dann vorbei und sagen, Mensch, mein Blutdruckgerät sagt mir immer, mein Puls wäre nur 35. Eigentlich komisch, muss man was machen. Und ja, muss man EKG schreiben und dann weiter abklären.
Diese verschiedenen Symptome, auch in ihrer unterschiedlichen Stärke, die deuten ja darauf hin, dass es auch unterschiedliche Ausprägungen des AV-Blocks gibt. Welche sind denn das und wie unterscheiden sich diese verschiedenen voneinander?
Also der Kardiologe, der das EKG anguckt, unterscheidet drei Probleme der Leitung. Erstens, es kann sein, dass zwar alle elektrischen Aktionen aus dem Vorhof in die Kammer weitergeleitet werden, aber langsamer als normal. Das nennt man AV-Block ersten Grades. Normalerweise merkt man davon nichts und das kommt zum Beispiel auch bei gesunden jungen Menschen vor. Zum Beispiel, wenn man gerade sehr gelangweilt ist, zum Beispiel in diesem Podcast, kann man einen AV-Block ersten Grades entwickeln.
Ich wollte nicht hoffen, dass es so langweilig ist.
Dann gibt es den AV-Block zweiten Grades. Das heißt, es werden einige Vorhofaktionen weitergeleitet und dann kommt es immer mal typischerweise zum Ausfall von einer Aktion. Das äußert sich dann vielleicht mal durch so leichte Schwindel oder ähnliches. Also AV-Block zweiten Grades heißt, ein Teil der Vorhofaktionen wird weitergeleitet, ein Teil nicht. Und dann gibt es den sogenannten kompletten AV-Block oder auch AV-Block dritten Grades. Da wird überhaupt gar nichts mehr aus dem Vorhof weitergeleitet. Und in der Regel kann man das nur überleben, freundlicherweise wird man es aber in der Regel überleben, dadurch, dass man dann einen Ersatzrhythmus bekommt aus der Kammer, obwohl nichts mehr aus dem Vorhof an Elektrik weitergeleitet wird.
Und ich habe so halb rausgehört, das EKG ist so das Hauptinstrument, mit dem man am besten dann diagnostisch das feststellen kann. Oder gibt es noch weitere Untersuchungsverfahren?
Also das Wichtigste ist in der Tat das EKG. Jeder Mensch kann Pausen haben. Das kann daran liegen, dass nicht mehr weitergeleitet wird. Das wäre in der Regel was etwas doch Gefährlicheres. Es kann aber auch bei jedem Menschen sein, dass der normale Puls nicht gebildet wird. Also Leitung ist wunderbar. Aber zum Beispiel, wenn man tief einatmet, kann das passieren. Oder wenn man einen schlechten Tag hat oder wenn man schläft. Es ist relativ normal, dass manchmal der Puls langsamer wird und dann wieder schneller. Und eventuell auch mal eine kleine Pause entsteht. Da kann man aber an der Symptomatik, also an den Beschwerden und auch am Pulsmessgerät selber nicht sagen, was ist das jetzt, was Harmloses oder ist das was Schweres. Dafür brauche ich das EKG, wo ich die Vorhofaktion, so kleine runde P-Wellen, sehe. Und wenn danach nichts kommt, dann weiß ich, das ist ein sogenannter AV-Block, kann man nur im EKG sehen. Weitere Diagnostik übrigens, die meisten Menschen haben so einen AV-Block erstmal nur ab und zu, ich sag mal alle 7 Monate. Was man da machen kann, um sowas zu diagnostizieren, wären Langzeit-EKGs. Das ist nicht schlecht, aber sind typischerweise auch nur 24, 48 Stunden. Danach wird's abgemacht. Und es gibt doch relativ viele Menschen, die haben nur selten mal so einen AV-Block. Wie gesagt, alle 7 Monate. Dann aber 20 Schläge, die nicht geleitet werden und dann kippen sie um. Und die man trotzdem auch im Langzeit-EKG nicht erkennen kann. Die nächste Stufe sind sogenannte Event-Recorder. Das sind auch Langzeit-EKGs, die man aber bis zu einen Monat lang tragen kann. Man kann dann die Kleber selber drauf machen oder abmachen. Die sind sehr schön lange wirksam und da kann man relativ viel erkennen. Und die letzten beiden Neues, wir wollen auch ein bisschen modern sein, Frau Ney.
Genau.
Es gibt natürlich heute Smartwatches, wo man zum Beispiel, wenn man einen Schwindelanfall hat, schnell ein EKG abspeichern kann, wo man dann während der Symptomatik, während der Beschwerden das EKG aufzeichnen kann. Und diese Uhren sind in der Regel eigentlich wirklich sehr, sehr gut. Also diese Aufzeichnung über ein echtes EKG, das ist toll. Und da kann man sehr, sehr viele überraschende Diagnosen rausziehen.
Ich denke immer ans Vorhofflimmern mit der Smartwatch.
Aber genau, das ist
das
genau
EKG kann auch genauso für andere Sachen verwendet werden.
Richtig. Viele Menschen, die zum Beispiel sofort bewusstlos werden, wenn sie einen AV-Block bekommen, die können halt nicht mehr auf die Smartwatch drücken, dass ein EKG gespeichert wird. Wenn sie wieder aufwachen, ist das EKG dummerweise ganz normal. Das sind Kandidaten. Es gibt auch so implantierbare Rekorder. Die laufen sogar in der Regel bis zu 4 Jahre. Die können vollautomatisch, wenn sie sehen, der Puls ist 60, 60, 60 und auf einmal 0, dann speichern sie automatisch zum Beispiel so ein paar Sekunden oder Minuten EKG. Das ist auch noch eine wichtige Diagnostik. Also bottom line, vornein, ohne EKG kann man die Diagnose AV-Block nicht stellen.
Aber man kann es feststellen, es gibt genügend Möglichkeiten. Jetzt ist immer die Frage, wie kommt es denn überhaupt dazu? Stimmt es zum Beispiel, dass eine AV-Blockierung auch durch intensives Ausdauertraining entstehen kann? Denn es gibt ja einige Leistungssportler, besonders Marathonläufer, bei denen man gehört hat, dass sie einen AV-Block entwickelt haben.
Das ist eine sehr interessante Frage, denn der AV-Knoten kann äußeren nervlichen Einflüssen unterliegen, das macht er sogar immer. Das heißt, es kann völlig normal sein, dass ein Jugendlicher zum Beispiel nachts beim Schlafen mit seinem sympathischen oder parasympathischen Nervensystem, man sagt doch mal vegetatives Nervensystem, so weit runterreguliert ist, dass er einfach völlig gesund ist und trotzdem nachts einen AV-Block bekommt. In der Regel kann man am EKG sehen, dass diese Form von vagalem AV-Block vorliegt. Die ist völlig harmlos und ehrlich gesagt eher ein Zeichen bei jungen Menschen von besonderer Gesundheit. Der AV-Knoten ist empfindlich. Wenn Einfluss kommt, hier chill mal, dann macht er das und zwar richtig. Also das gibt es bei jungen Menschen. Bei Marathonläufern, da gibt es die sogenannten Dipper. Also wenn man lange Ausdauersport macht, dann kommt es bei einem Teil der Bevölkerung dazu, dass der Nervus vagus immer dominanter wird. Und der sorgt dafür, dass in Ruhe erstens der Sinusknoten einen langsameren Puls macht. Kennen Sie auch, man sagt immer so, Radprofis können mal einen Puls von 35 haben.
Eigentlich das ist ganz halt entspannt, dauert
genau. Die schlagen halt pro Schlag mit dem Herzen so wahnsinnig viel Blut in den Kreislauf, dass die 35 völlig ausreichen. Und die können auch tatsächlich mit dem Nervus vagus, der da auf den AV-Knoten wirkt, dafür sorgen, dass der Sportler einen AV-Block zweiten Grades bekommt, sogar nur jeder zweite Schlag weitergeleitet wird oder ähnliches. Auch das kann also völlig normal sein. Ich bin aber ehrlich, bei den meisten, ich sag mal, Männer über 65 sind gar nicht Ausdauerleistungssportler. Da ist es meistens dann doch ein Defekt, nämlich außer, dass der AV-Knoten Einflüssen des vegetativen Nervensystems ausgesetzt ist, ist die Leitung direkt darunter, das hiesische Bündel, das ist halt ein dünnes elektrisches Kabel, sag ich mal, und das kann natürlich durchbrechen. Mhm. Das heißt, so ein AV-Block in höherem Alter, insbesondere bei Erkrankungen wie Bluthochdruck oder koronare Herzerkrankung, ist meistens Ausdruck davon, dass eine Leitung ab und zu mal einen Wackelkontakt hat oder halt nicht mehr leitet. Das ist dann meistens eher ein Hinweis, dass es was Krankhaftes ist, was unbedingt mit einem Schrittmacher versorgt werden muss. Mhm. Wie kann man es auseinanderhalten? Das geht über witzigerweise auch sehr schön. Wenn so ein AV-Block wirklich nur durch vegetatives Nervensystem verursacht ist, dann einfach mal die betreffende Person so richtig anheizen. Das Einfachste ist natürlich Sport machen, mal mit Schmackes hier irgendwie rauflaufen, runterlaufen. Und dann den Puls tasten, wenn der dann 180 ist, dann ist das wirklich ein vagaler AV-Block, alles gut, nichts machen. Und schlimmerweise, wenn aber eine kranke Leitung dann belastet wird, der Puls ist nicht mehr 70, sondern sollte eigentlich 160 sein, das schafft die erst recht nicht. Das heißt, paradoxerweise geht dann bei Leistungssteigerung der Puls runter. Und das ist eigentlich immer ein Zeichen, da ist was kaputt, das ist leider kein Marathon-Ausdauersportler, sondern eine Erkrankung.
Mhm. Also eigentlich Entwarnung für den Sport, von Ausnahmefällen eben abgesehen. Und ansonsten die klassischen Risikofaktoren, die es fürs Herz gibt, die können auch bei dem AV-Block dann entsprechend eine Ursache sprechen. Gibt es denn vielleicht auch so zusätzlich eine genetische Komponente, die einen AV-Block eher begünstigt?
Ja, leider gibt's das. Die entsprechenden Erkrankungen haben wunderschöne Eigennamen, Lefle-Negre. Also es gibt eine Reihe von genetischen Erkrankungen, die zu einem vorzeitigen Degenerieren, also Absterben der Leitungen führen. Das ist schon seit sehr, sehr langer Zeit bekannt und die sind manchmal auch assoziiert mit Taubheit und anderen nervlichen Ausfällen. Das gibt es. Die gute Nachricht, das ist eher was ziemlich Seltenes. Mhm. Fast alle AV-Blockierungen sind doch durch Herzerkrankungen hervorgerufen.
Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de. Und dann gibt es ja auch leider noch verschiedene Medikamente. Die können nämlich einen AV-Block entweder als Nebenwirkung verursachen oder einen bestehenden AV-Block dann auch verschlimmern. Bei welchen Medikamenten kann das passieren?
Ja, das ist eine super Frage. Also es gibt ja auch häufiger eigentlich noch das Problem, dass Patienten einen zu schnellen Puls haben, zum Beispiel durch Vorhofflimmern. Da hat der Vorhof eine Elektrik im Vorhof von 300 pro Minute, 600 pro Minute. Und dann ist es schlimm, die Menschen, die einen gesunden AV-Knoten haben, die leiten das besonders schnell weiter. Und das ist dann aber sehr unangenehm, wenn man in der Kammer einen Puls von 150 hat. Das heißt, da bräuchte man Medikamente. Die Klassiker sind Beta-Blocker, die vor allen Dingen unter körperlicher Belastung den Puls senken. Digoxin, Digitalis, das vor allen Dingen in Ruhe den Puls verlangsamt. Und eventuell noch Calcium-Antagonisten. Dann gibt's noch Antiarrhythmika wie Amiodaron und Ähnliches. Also es gibt eine Palette von Medikamenten, die die Leitung des AV-Knotens absichtlich verlangsamen. Und die haben alle, wie Sie das andeuten, das gleiche Problem. Wenn der schnelle Puls langsamer übergeleitet wird, dann ist das eine gute Idee. Wenn dann zwischendurch aber der Puls viel zu langsam übergeleitet wird oder sogar gar nicht mehr übergeleitet wird, das heißt ein medikamentös ausgelöster AV-Block dritten Grades, das ist ein echtes Problem. Und jetzt kommt leider die Message, das ist nicht selten. Viele von den antiarrhythmisch wirksamen Substanzen verhindern ein schnelles Weiterleiten, zum Beispiel von Vorflimmern, entweder zu wenig, das heißt, der Patient hat immer noch das Herzrasen, und dann steigert man die Medikamente, und dann aber sind dann die Phasen auf einmal da, wo der Puls viel zu langsam wird. Also ein häufiges Problem, was dann oft clevere Therapie erfordert.
Mhm. Muss man so aufpassen. Und wenn dann die Erregungsleitung dauerhaft und zu stark gestört ist, dann kann ja auch die Implantation eines Herzschrittmachers nötig werden. Ab welchem Grad eines AV-Blocks ist das denn nötig? Oder gibt es andere Behandlungsmöglichkeiten vielleicht?
Das Interessante ist, andere Behandlungsmöglichkeiten gibt es eigentlich nicht. Also in den 50er Jahren war so ein AV-Block dritten Grades im Grunde ein sehr unangenehmes Todesurteil, weil Patienten über den zu langsamen Puls 35-30 langsam in eine Herzschwäche rutschten. Das Herz pumpt zwar eigentlich muskulär gar nicht schlecht, aber halt viel zu langsam. Dadurch werden die Herzkammern immer größer, leiern aus, und tatsächlich in den 50er Jahren, bevor es Schrittmacher gab, sind die Patienten daran gestorben, an der Herzschwäche durch AV-Block. Das ist seitdem Gott sei Dank nicht mehr so. Ein AV-Block ist eigentlich immer gut behandelbar, aber wie Sie es schon andeuten, eigentlich nur durch einen Herzschrittmacher. Alle Medikamente, die die AV-Leitung verschnellern können, haben schwere Nebenwirkungen, und zwar typischerweise Kammerflimmern, dann ist der Patient mausetot. Also ja, Schrittmacher ist im Einzelfall die einzige gute Dauertherapie. Ihre Frage, wer braucht das? Und da gibt's zwei wichtige Überlegungen. Nummer eins, wenn ich weiß, dass ein AV-Block hochgradig ist, dann hat der Patient das Risiko, dass das Herz wirklich richtig stehen bleibt, für länger Herzstillstand, und der Patient dadurch verstirbt. Also aus prognostischer Ursache sind alle höhergradigen AV-Blockierungen dritten Grades und auch zweiten Grades mit so ein paar Risikokomponenten, das sind eigentlich Schrittmacherindikationen. Sogar wenn der Patient sagt, mir geht's eigentlich gut, ich merke davon gar nichts. Das ist die prognostische Indikation. Und daneben gibt's die symptomatische Indikation. Alle Patienten, die einen AV-Block haben, ohne eruierbare Ursache, der zu Beschwerden führt, in der Regel zu Synkopen, Bewusstlosigkeiten, die sollten aus symptomatischer Indikation, damit sie halt nicht mehr bewusstlos werden, einen Schrittmacher bekommen. Woher weiß ich, dass ein Patient keine äußeren Einflüsse hat? Erstens, wie Sie schon gerade angedeutet haben, Frau Ney, fragen, nehmen Sie irgendwelche Medikamente, die den AV-Knoten blockieren könnten? Das sollte natürlich nicht der Fall sein. Und zweitens, wann sind diese AV-Blockierungen dokumentiert? Beim Schlafen, dann ist es wahrscheinlich harmlos. Oder, und das ist wichtig, während körperlicher Aktivität. Während körperlicher Aktivität ist ein AV-Block eigentlich immer ein Hinweis darauf, dass da was Ernsteres im Busch ist. Und das heißt also, Leute, die beim Joggen mal während des Joggens bewusstlos werden und dann einen AV-Block haben, das wäre ein ganz dringender Kandidat für einen Schrittmacher.
Um den Leuten vielleicht jetzt auch ein bisschen, die zuhören, die Sorgen zu nehmen, wenn solch ein Herzschrittmacher dann unumgänglich ist, worauf müssen die Patientinnen und Patienten vielleicht anschließend im Alltag achten? Gibt es Einschränkungen oder kann man das relativ gut in den Alltag inzwischen integrieren?
Ja, da habe ich einen ganz, ganz schweren Gewissenskonflikt. Schrittmacher implantieren ist meine absolute Lieblingsbeschäftigung. Also von daher bin ich natürlich da schon so ein bisschen, aber ich würde wirklich sagen, Nummer eins, eine Schrittmacherimplantation ist heutzutage nicht so schlimm wie ein Zahnarztbesuch, bei den meisten Menschen jedenfalls. Es tut nicht weh, man schläft ein Stündchen und das Ganze ohne Vollnarkose ist ein wirklich extrem kleiner Eingriff. Da braucht man ehrlich gesagt keine Angst vorzuhaben. Das Leben mit dem Schrittmacher danach, wenn er gut implantiert ist, sollte danach erstens viel besser sein als vorher, weil man zum Beispiel nicht mehr bewusstlos wird oder sich vernünftig ganz normal belasten kann. Und zweitens sollte eigentlich heute bei einem Schrittmacherpatienten überhaupt gar keine Limitation des Alltagslebens bestehen. Also ein Schrittmacherpatient darf, was weiß ich was, der darf reisetechnisch machen, was er will, der darf eigentlich auch berufstechnisch machen, was er will. Es gibt einige kleine Sachen, zum Beispiel im Krankenhaus sollte er möglichst dem Arzt sagen, dass er einen Schrittmacher hat, weil im Kernspintomogramm ist ein sehr, sehr starker Magnet, der könnte da mal einen Schaden anrichten oder den Schrittmacher hemmen. Aber ich sag mal, das ist das Einzige, was mir so im Augenblick einfällt, was wirklich eine Besonderheit im Alltag ist. Ansonsten keine Angst vor elektrischen Geräten. Das höre ich leider immer wieder mal, dass mir ein Patient sagt, oh, ich muss mich ja zu jedem elektrischen Gerät im 50 cm Abstand halten. Da würde ich sagen, ja, viel Spaß bei Ihrem Zickzacklauf durchs Labyrinth. Das geht gar nicht. Heutzutage muss auch gar nicht. Mhm. Sie können sich jedem elektrischen Gerät nähern. Und vielleicht noch ein Punkt dabei. Die wenigsten Schrittmacherpatienten sind komplett schrittmacherabhängig. Also sogar wenn der allerschlimmste Fall passiert, dass im Alltag irgendein elektrisches Gerät, ein starker Magnet, den Schrittmacher hemmt, die allermeisten Patienten merken es gar nicht.
Das heißt, der ist eher so das Backup. Wenn das Herz zu langsam wird, dann springt er an und stützt dann das Herz.
Genau.
Und die Alternative ist ja auch schwierig, auf den Herzschrittmacher zu verzichten, sagten, es gibt eigentlich keine Alternative und den Herzstillstand will natürlich dann auch keiner riskieren, gerade bei einem ausgeprägten AV-Block. Das wäre nämlich sonst meine Frage gewesen, welche Risiken bestehen, wenn ein AV-Block nicht behandelt wird, aber das hatten Sie ja schon erwähnt.
Ja, vielleicht das ist noch ein wichtiger Punkt. Das ist etwas, was mir wirklich manchmal echt, was mich wirklich richtig traurig macht. Hatten wir auch gerade die Tage wieder so einen Fall, dass es Patienten gibt oder noch häufiger Angehörige, die haben, ich gebe mal ein Beispiel, das schlimmste Beispiel, was ich kenne, ein 100-jähriger dementer Patient aus dem Altersheim fällt dauernd um und einmal fällt er wieder um und es wird ein AV-Block dritten Grades diagnostiziert, das heißt zwischendurch hat er immer mal einen Herzstillstand. Da wäre meine Empfehlung, auch wenn er 100 Jahre alt ist und dement, ich würde ihm einen Schrittmacher implantieren, weil das ist nicht gut für ihn, wenn er dauernd hinfällt. Dann ist die Familie zusammengetreten, hat gesagt, nee, also aus ethischen Gründen wollen wir nicht, dass hier unser Großvater nochmal operiert wird. Der ist ja auch dement, kein Schrittmacher. Und dann passiert natürlich, was passieren muss. Er fällt immer wieder hin. Einmal so heftig, dass er seinen Oberschenkel so schwer bricht, dass der Knochen durch die Haut spießt nach draußen. Und er schreiend vor Schmerz da halt liegt. Was passiert? Der Notarzt bringt ihn in die Notaufnahme. Da sieht's der Unfallchirurg und sagt, jawohl, da müssen wir dringend eine OP machen, weil das kann man ethisch nicht verantworten, das so zu lassen. Dann guckt der Anästhesist, sagt, oh ja, guck mal, der hat aber einen langsamen Puls von unter 30. Dann kriegt er dann erstmal so einen vorübergehenden Schrittmacher, wird operiert, 6 Stunden in Vollnarkose, richtig riesige Operation, Hüfte, Oberschenkel, alles. So, und dann kommt danach der Anästhesist auf mich zu und sagt, Herr Israel, wir können diesen vorübergehenden Schrittmacher nicht rausziehen, weil dann hat der Patient eine Nulllinie und ist tot. Ne, und da kann man auch die anderen, sollen wir es rausziehen, dann verabschieden sich nochmal vom Opa, der ist gleich tot. Und dann sagen sie, nein, das ist ja auch unethisch. Also hat der arme Kerl dann nach dieser Riesenoperation seinen Schrittmacher bekommen. Und was war das Ende vom Liede? Der war so lange auf der Intensivstation, hat sich eine Lungenentzündung besorgt, hat dann ein Multiorganversagen bekommen und ist dann in den nächsten 3-4 Wochen ganz, ganz jämmerlich gestorben. Und da sage ich deswegen auch so, ehrlich gesagt, so detailreich. Es ist keine Lösung bei einem Patienten, wie alt der auch ist und wie krank der es auch ist, auf einen Schrittmacher zu verzichten. Weil das, was ich gerade berichtet hat, ist, das kommt ehrlich gesagt so in verschiedenen Schattierungen häufiger vor. Und es ist natürlich viel schlimmer, wenn er eine 6 Stunden Hüftoperation bekommt in Vollnarkose, als wenn er so ein Stündchen mal eben in örtlicher Betäubung einen Schrittmacher implantiert bekommt. Also da gibt's nach oben hin überhaupt keine Grenze. Auch bei einem Patienten, wo ich sagen würde, hör mal, der lebt ja vielleicht nur 2-3 Monate. Egal, dem würde ich auch einen Schrittmacher implantieren, damit er diese 2-3 Monate nicht dauernd hinfällt, sich was bricht, einen blauen Fleck holt und überhaupt eine ganz schlechte Lebensqualität hat.
Hat man denn vielleicht als Angehöriger oder auch als Patient die Möglichkeit, irgendwie ein Gefühl dafür zu bekommen oder nachzuschauen, hier bin ich in sicheren Händen, also hier ist jemand mit viel Erfahrung, so wie Sie, der einfach weiß, wie man einen Herzschrittmacher implantiert oder kann man davon ausgehen, dass es inzwischen so viel Routine ist, dass es überall geht?
Also erstens ja, Schrittmacherimplantationen, die gibt's flächendeckend in Deutschland. Da habe ich da überhaupt keine Sorge, dass irgendwo jemand nicht machen könnte. Das, was wir jetzt gerade eben gemacht haben an so ein bisschen Information zum Background, das ist nicht überall verfügbar. Erfahrung damit sollte man haben, Erfahrung, welcher Patient ist ein Patient, wo das dringlich erforderlich ist, auch wenn er das erstmal gar nicht einsieht. Welcher Patient braucht eigentlich vielleicht überhaupt keinen Schrittmacher, trotz AV-Block? Das ist nicht ganz so häufig. Es gibt verschiedene, heute im Internetzeitalter, Möglichkeiten, sich zu informieren. Wenn ich ganz ehrlich bin, es gibt verschiedene Ärztelisten, Stichwort Fokus-Ärzteliste zum Beispiel. Wenn ich so durchblätter in den Bereichen, wo ich überschauen kann, finde ich, die sind eigentlich richtig gut gemacht. Da würde ich schon sagen, ja, die Leute, die in dem Bereich wirklich richtig gut sind, die sind da wirklich auch aufgeführt. Also kann ich ehrlich gesagt empfehlen.
Mhm. Und wenn dann erstmal so ein Herzschrittmacher drin ist, dann muss man einfach hin und wieder zum Arzt regelmäßig einstellen lassen und kontrollieren lassen.
Auch ein sehr wichtiger Punkt. Auch wenn die Batterie heute im günstigsten Fall 10 Jahre und länger hält und die Sonden, wenn man sie implantiert hat und die eingewachsen sind, eigentlich ein Leben lang halten, trotzdem sollte man alle halbe Jahre das kontrollieren lassen. Nummer eins, haben moderne Schrittmacher alle einen Speicher. Und es kann durchaus sein, dass bei Patienten dann auch was Wildes mal im Speicher gespeichert wird, wie zum Beispiel Kammertachykardien. Dafür ist der Schrittmacher gar nicht implantiert worden. Die hat er aber trotzdem gesehen, mit einem EKG abgespeichert. Und das kann unter Umständen auch eine lebensgefährliche Rhythmusstörung sein. Das heißt, das ist schon mal gut, wenn man das sieht. Und dann kann man fragen, sagen Sie mal, hatten Sie mal einen Herzinfarkt? Ach so, ja, hatten Sie. Und ist das jemals wieder nachkontrolliert? Auch noch nie wieder? Okay, dann allein die Abfrage der Speicher alle halbe Jahre ist sinnvoll. Sie hatten schon genannt, Vorflimmern, Risiko für einen Schlaganfall. Auch das kann man da ganz gut sehen. Und es kann immer mal wieder sein, dass ein Patient sagt, ja, wissen Sie, eigentlich geht mir besser. Manchmal habe ich so komisches Klopfen. Und wenn man da wirklich dann Spaß an der Sache hat als Arzt, dann kann man in der Regel dem auf die Schliche kommen und mit einem Knopfdruck, Umprogrammierung, einfach einen Knopf drücken. Und dann sagt der Patient, boah, das war dann weg. Ab dem Tag ist es nie wieder aufgetreten. Also so eine Schrittmacher-Follow-up, das lohnt sich.
Sehr schön. Vielleicht noch zum Abschluss, ein Blick in die Zukunft. Gibt es denn irgendwelche spannenden neuen Entwicklungen im Bereich der Herzschrittmachertherapie, gerade im Zusammenhang mit AV-Block?
Ja, vielen Dank für diese tolle Frage. Die Antwort ist witzigerweise ja. Ne, also man würde ja eigentlich denken, so eine Therapie, die seit 1958 verfügbar ist, die ist ja längstens absolut ausgelutscht, abgeklärt, da gibt's nichts Neues mehr. Mhm. Doch, also zwei Sachen sind wirklich sehr spannend, gerade beim AV-Block. Der normale Schrittmacher wird eigentlich in der Herzkammer irgendwo im Muskel befestigt. Die Ausbreitung des elektrischen Stroms über den Muskel, die ist aber wesentlich langsamer als über so eine elektrische Leitung, zum Beispiel einen AV-Knoten, Hissbündel oder andere. Also der Mensch hat Leitungen im Herzen, die sind ein paar tausendmal schneller als der Muskel. Und wir können heute in diese Leitung eine dünne Herzschrittmacher-Schraube reinschrauben, zum Beispiel ins Hissbündel oder in den linken Schenkel. Dann habe ich sozusagen nicht die Elektrode an einem Punkt nur eingeschraubt und von dort aus wird das Herz erregt, sondern über die Leitungsbahnen werden viele tausend Endäste der Leitungen, rechtes und linkes Herz, bedient. Das Herz pumpt dann elektrisch viel, viel synchroner und schöner. Das ist eine wirklich, finde ich, sehr, sehr spannende Neuerung, dass wir heute Herzen schlagen können, also auch im EKG sichtbar, 100% identisch zum natürlichen Herzschlag und nicht mehr ein künstlicher Herzschrittmacher. Mhm. Das ist, glaube ich, das Spannendste. Was auch neu ist.
Wie weit ist das schon, diese Entwicklung?
Also das machen wir hier im Hause seit 2016. Mhm. Insofern praktisch bald sind es 10 Jahre Erfahrung damit. Das, ich glaube, ist schon sehr, sehr reif und es wird auch international empfohlen, dass jeder das machen können sollte. Eine zweite spannende Entwicklung sind Schrittmacher ohne Kabel. Also man kann heutzutage auch durch ein Kathetersystem, ein Schrittmacher, wo alles in so einer kleinen Kapsel drin ist, Batterie, Computerchip und eine Befestigungsschraube, die kann man sozusagen ins Herz platzieren, einmal festmachen, dann die Schleuse rausziehen, also den Schlauch, mit dem man das Ganze sozusagen ins Herz geführt hat. Und neu, ganz neu, das Ganze auch im Vorhof und in der Kammer, also ein Zweikammersystem, das witzigerweise dann elektronisch miteinander kommuniziert. Das heißt, durch das Blut kommen so Elektroinformationen von A nach B. Sehr, sehr cool.
Ja, das klingt sehr spannend.
Das gibt's auch. Und da zeigt einfach, ja, also auch, ich sag mal, fast 70 Jahre nach der ersten Schrittmacherimplantation ist da immer noch Luft nach oben.
Mhm. Das klingt toll, ja. Vielen Dank für diesen sehr positiven und sehr interessanten Ausblick, Professor Israel.
Vielen herzlichen Dank auch.
Was können wir als Impuls jetzt mitnehmen? In unserem Herzen sitzen zwei wichtige Taktgeber und zugleich Kontrollinstanzen, der Sinusknoten und der RV-Knoten. Und der RV-Knoten, der hat dabei die Aufgabe, die elektrischen Impulse vom Sinusknoten aufzunehmen und rasch in die Herzkammern weiterzuleiten. Und er kann auch selbst Impulse auslösen, wenn der Sinusknoten mal nicht funktioniert. Wenn aber wiederum die Funktion des AV-Knotens ausfällt, dann wird unser Herzschlag doch unter Umständen gefährlich verlangsamt. Und im Extremfall, das haben wir gehört, droht ein Herzstillstand. Daher wirklich dieser wichtige Tipp, wenn bei Ihnen bislang unbekannte Beschwerden wie Schwindel, Ohnmacht und Schwäche auftreten, langsamer Puls, denken Sie immer auch an Ihr Herz und lassen Sie Symptome beim Arzt oder der Ärztin klären. Deswegen für heute erst einmal wieder Tschüss und bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal bei Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit.